Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Es ist wieder Guerilla-Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast bei Guerilla FM. Ich bin Petra und bei mir ist
Toni, wie jede Woche.
Toni, wie jede Woche, genau. Und wir haben wieder ein ganz spannendes Thema für euch, nämlich es geht weiter darum, ausgebucht zu sein als Trainer, Berater oder Coach.
Das ist die Folge 253. Es ist der Teil 2 von Ausgebucht, Fundament, erster Abschnitt.
Genau, und wir schreiben das Jahr 2014 für die Enterprise-Fans. Und wir sind in Berlin.
Ich muss vielleicht auch sagen, warum wir das machen. Wir haben letztens festgestellt, dass wir beim Hochladen eine falsche Folge hochgeladen haben oder unser Toningenieur die falschen Folgen geschnitten hat. Wie auch immer, wir konnten es nicht mehr rekonstruieren.
Mea culpa.
Und haben deswegen die eine Folge Wachstum zweimal hochgeladen gehabt. Und da sich der Anfang identisch anhört, haben wir entschieden, dass wir in Zukunft wenigstens sagen, worum es in dieser Folge geht.
Danke, Captain Kirk. So, weiter geht's. Ausgebucht als Trainerberater. Du sagtest ja schon, das Fundament. Du hattest ja in einer der letzten Folgen einen Überblick gegeben. Und um das Fundament geht's heute, richtig? Als Einstieg.
Genau, ja, wir fangen an mit etwas, was ich normalerweise. Wir haben ja als wir die Grundlagen besprochen haben, im Wesentlichen über die Elemente gesprochen, die überhaupt erstmal da sein müssen. Mhm. Und ich fange vielleicht mit etwas an, was ich auf eine Art sagen kann, vielleicht ist es schlau, gleich so zu machen. Wir selber sind da erst sehr spät auf den Trichter gekommen. Worum geht's? Um den idealen Kunden. Mhm. Wenn du anfängst und eine Firma aufmachst und eine Dienstleistung anbietest oder ein Produkt verkaufst, dann hast du ja am Anfang nicht zwangsläufig eine Vorstellung, wer dein idealer Kunde ist. Und manchmal bist du froh, dass du überhaupt einen Auftrag bekommst und nimmst erstmal alles, was sich bewegt.
Kommt auch die einer, nicht so idealen Kunden.
Boah, kommt einer, ja.
Kommt einer, sagt, ich könnte so annähernd das gebrauchen, was du im Angebot hast. Ich habe zwar nicht so viel Geld, ich bin da eher unbeleckt. Dann sagt man eher, ja, mache ich trotzdem.
Ne? Wahrscheinlich. Am Anfang. Ja, also am Anfang. So, und das führt natürlich dann plötzlich dazu, dass du vielleicht mit Leuten arbeitest, die nicht so perfekt zu dir passen oder wo du nicht passt. Also muss ja auch nicht schlimm sein, dass man irgendwas nicht gut kann, weil man zu klein ist oder wie auch immer. Mhm. Ja. Und jetzt geht es darum, erstmal sich klar zu werden, was das ist. Und ja, wir dachten, am einfachsten lernt man, was ist ein idealer Kunde. Wenn man vielleicht zwei Beispiele mal nimmt aus unserem Bereich. Und zwar auf der einen Seite Petra aus dem Trainingsbereich. Du kannst ja mal anfangen. Was ist dein idealer Kunde? Wie würdest du den beschreiben?
Mein idealer Kunde. Als Firma wie als Person, ne? Ich trenne das jetzt mal so ein bisschen. Als Firma auf jeden Fall ist es eine Firma, die definitiv einen Vertrieb hat, also Leute im Außendienst. Oder auch ein Innendienst-Sales-Team, was den Außendienst unterstützt, die durch viel telefonischen Kontakt Akquise-Tätigkeiten, Aufträge generieren, die eher vertrieblich orientiert denken und daran interessiert sind, ihre Umsätze zu steigern, etwas zu verändern, damit sie mehr Neugeschäft generieren.
Und wie viele Leute sind da wenigstens im Innendienst?
Wenigstens 5 im Außendienst und im Innendienst auch wenigstens 3 bis 5. Also das ist Minimumgrenze.
Und jetzt muss man dazu sagen, das gilt für die Leute, die Firmentrainings machen.
Genau, obere Grenze. Ja, da ist nach oben hin, oh Gott, da hatten wir auch schon sehr, sehr große, alles offen, in Anführungszeichen. Das kann auch eine sehr große Firma sein, wo man dann diverse Serien etc. konzipiert. Dann ist mir persönlich noch wichtig für meinen idealen Kunden, dass derjenige, der mein Hauptansprechpartner dort ist, wahrscheinlich der Vertriebsleiter, manchmal auch die Personalleitung, kommt drauf an, aufs Unternehmen, was wie wo aufgehängt ist, dass die auch vertrauensvoll und offen mit mir zusammenarbeiten.
Ja.
Ja.
So, das sind also sozusagen deine Idealkunden.
Ja, und dass sie einen Schmerz, wenn man so will, oder eine Motivation haben, also dass sie ein Problem haben, zum Beispiel mit der vertrieblichen Kommunikation oder auch mit der Kommunikation untereinander. Also es kann auch mal ein Konflikttraining betreffen oder so. Ja, also auch das passt in mein Portfolio.
Oder in unser Portfolio,
in unser
was den
Portfolio,
Trainingsbereich
genau.
angeht. So, und jetzt denke ich jedem, der das hört, sagt, aha, das sind also die Leute. Das würde was bedeuten, wenn einer zu klein ist, kannst du ihm nur im öffentlichen Seminar weiterhelfen oder durch ein Coaching.
Nein. Ja, genau. Auf Coaching wollte ich gerade noch zurückkommen. Natürlich gibt es auch, also du sagst, das wäre so der ideale Kunde.
Ja, jetzt wollen wir das aber jetzt heute nicht unendlich kompliziert machen und sagen, haben wir 300 Ausnahmen, sondern sagen wir mal, das ist dein idealer Kunde.
Der ideale. Wobei der ideale Kunde auch das Einzelunternehmen sein kann, derjenige, der mit ein oder zwei Mitarbeitern selbstständig ist, sozusagen, der Chef, Vertrieb, Inhaber, was wie auch immer in einer Person, und Coaching bucht.
Ja, aber wir waren ja vorhin beim Trainingsbereich. Ich muss mal sagen, welche...
Im Trainingsbereich definitiv das, was ich vorhin gesagt habe.
Coaching ist ja immer nur 1:1. Ja?
Genau.
So. Und jetzt haben wir ja noch einen Bereich, einen Beratungsbereich, in dem ich hauptsächlich mich bewege, wo ich Firmeninhabern helfe, ihre Wachstumsstrukturen aufzustellen und ihr Unternehmen größer zu machen. Und was sind das normalerweise für Kunden? Das sind die Gesellschafter, die Inhaber, oft die Gründer, meistens auch Familienunternehmen, Eigentümer geführt. Ich glaube, das ist so das, was man so üblicherweise darunter versteht. Und die haben eine Größe, die meisten haben so ungefähr zwischen 30 und 100 plus Leute. Ja, die sind jetzt nicht klein, wie ich finde. Also für mich sind die riesig, ja, schon, sind ja schon groß. Ja. Wenn du 50 Leute hast oder so, finde ich ja schon groß. Ja. Aber es sind Unternehmen, die eine gewisse Größe haben. Die Altersgruppe, in der die sich bewegen, ist Ende 30 bis vielleicht 50. So, größenordnungsmäßig.
Ich habe fast gedacht, du würdest sagen, ab 30.
Ja, 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 aber auch nicht ganz so oft. Die meisten sind nicht 30. Die meisten sind Mitte 30 oder schon Ende 30. Es sind ja immer noch viele Jahre, ja. Die haben ja schon ein paar Jahre. Du hast ja auch kein Unternehmen normalfall mit 50 Leuten, mit 20 oder 30.
Ja,
meistens nicht. Manchmal hast du es ja, aber meistens nicht. Also die meisten sind schon etwas länger im Geschäft und haben irgendwie gelernt, dass sie einen Sparringspartner brauchen oder Strukturen haben wollen, um eben zu wachsen. Und das unterstützen wir ja auch dann über eine gewisse Periode, die notwendig ist, um eben Unternehmen für Wachstum aufzustellen und dort entsprechend zu unterstützen, die Strukturen zu schaffen, die notwendig sind. So. Und wenn man mal überlegt, das heißt ja jetzt nicht, naja, ich bin jetzt nicht 35 oder 38, ich bin jetzt 32, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das ein idealer Kunde für uns ist, ist erstmal niedriger. Die meisten, die jetzt in unserem Bereich, diesen Beratungsbereich ausmachen, die keine Existenzgründer sind, sondern bestehende Unternehmen, die wachsen wollen oder die wachsen und die jetzt Strukturen schaffen wollen und Hilfe dabei brauchen, sind eben eher älter als 35, 40 und sind auch als Unternehmen haben die eine gewisse Größe. Ne?
So, genau.
Und das ist also die Idee, dass man sich für jedes Segment, in dem man arbeitet, unterschiedliche Idealkunden definiert. Jetzt sieht man jetzt bei uns zum Beispiel, wir haben Kunden...
Dass wir keine Gründerberatung in dem Sinne ausschließlich machen. Ne?
Wir machen keine ausschließliche Existenzgründerberatung. Genau. Und wenn wir jetzt Existenzgründer haben, ist da der Idealkunde vielleicht wieder ein anderes Profil. Ja, genau. Aber jetzt nicht drüber nachgedacht. Aber für die Hörer ist das genau das Gleiche. Wir haben jetzt Kunden, die haben zum Beispiel unser Kunde, der 50, 60, 70, 80 Leute hat, ja, also irgendwas zwischen 15 und 80 Mitarbeiter, der hat zum Beispiel gar keinen Vertrieb. Im klassischen Sinne gar nicht. Der klassischen Vertrieb, so wie wir das kennen, Außendienstler und so, existieren da nicht.
Nee, macht der ja selber mit, ne?
Die machen, die Führungskräfte dort machen, aber die würden sich auch nicht als Verkäufer verstehen, haben auch keine Verkäuferschulungen und nichts. Das ist sozusagen gar nicht in deren Art, wie die arbeiten. Die arbeiten ganz anders. Da haben wir einen anderen Kunden, der hat 150 Leute und der hat 20 vielleicht im Callcenter und für die telefonische Annahme von Aufträgen und der hat 6, 8 Außendienstler und einen Vertriebsleiter. Also sie sind sehr unterschiedlich aufgestellt und oft haben wir eben, wie du schon richtig sagst, auch Inhaber, die selber den größten Teil der Kundenakquise betreiben und dafür sozusagen in der Beziehung dann als Vorstände oder Inhaber oder wie auch immer relativ wenig Vertriebsleute sind. Also da sind noch nicht Strukturen, ja, die sind jetzt nicht vertriebslastig, sondern oft auch themenlastig, ja. So, und jetzt kommen wir ja dazu, warum soll man das überhaupt machen? Warum machen wir das überhaupt? Warum schicken wir andere weg oder beziehungsweise sagen denen, naja, so optimal passt das nicht? Soll ich sagen?
Ich dachte, du sagst es jetzt.
Nö, gut mal hören, ob du auch nein.
Also, ich bin noch wach. Ihr auch?
Ich glaube, dass der entscheidende Punkt damit zu tun hat, dass die dir im Umgang dann angenehmer sind. Mit denen arbeitest du besser, wenn sie zu dir passen.
Ja, du sagtest vorhin noch ganz am Anfang, dass wir das am Anfang nicht so gemacht haben. Und du sagtest, naja, vielleicht wäre es sinnvoller, das gleich von Anfang an so zu machen. Richtig?
Ja.
Hast du da noch was zu ergänzen? Ich dachte, da kommt jetzt nochmal eine Auflösung.
Nee, da braucht keine Auflösung kommen. Ich kann einfach sagen, aus der eigenen Erfahrung, je konsequenter wir das machen, desto besser kannst du mit den Leuten arbeiten. Weil wir da, das ist wie, als ob du eben richtig passt. Das ist, als ob du einen Schuh hast, der zu groß ist. Du kannst mal mit dem laufen, aber nicht richtig. Und wenn du einen Schuh hast, der richtig passt, dann kannst du richtig gut mit dem laufen. Mhm. Und ist er zu klein oder ist er zu groß, passt der Schuh nicht. Und du kannst vielleicht irgendwie dich da reinquetschen in einen kleinen Schuh oder in einen zu großen Schuh, aber du kommst nicht wirklich in das gleiche Erlebnis, wie wenn du einen perfekt sitzenden Schuh hast. Ja, so. Und das ist sozusagen meine Beschreibung. Und oft, weil wir dann am Anfang, oh je, Hauptsache uns nimmt überhaupt einer, ja, so nach dem Motto, oder weil man nicht drüber nachdenkt, fängt man an, Kunden aller Couleur zu nehmen. Was ja auch in Ordnung ist, vielleicht. Ja. Weil wenn man jetzt von vornherein sagen würde, was ist eigentlich die Klientel, mit der ich gut kann? Also die meisten Menschen haben ja eine gewisse Berufserfahrung vorher. Die fangen ja nicht nach dem Abitur an und machen ihre Firma vielleicht auf, sondern die haben vielleicht schon irgendeine Erfahrung gemacht. Und da alleine drüber nachdenken oder wer uns jetzt hört und natürlich schon Kunden hat, zu sagen, mit wem, wo habe ich immer wieder, was nervt mich immer wieder, was ist immer wieder für mich stressig, auf welchem Niveau macht mir das auch keinen Spaß oder welche Aufgaben, welche Art von Aufträgen vielleicht. Ja. Und wenn ich das mal sortiere, stelle ich vielleicht fest, die Sache mache ich besonders gerne und die Sache mache ich nicht so besonders doll. Die mache ich vielleicht auch nicht gut und ich mache sie nicht gerne. Und ich glaube, dass man nur gut wird in Sachen, die man auch wirklich selber gerne macht.
Absolut, absolut.
Und dass die auch für die Kunden interessant sind und nicht nur die Sachen, die an anderen Stellen sozusagen stattfinden. Ja?
Verstehe. Stimme ich dir absolut zu. Also ich glaube auch, man ist dann nur richtig gut, wenn man auch angenehm mit jemandem zusammenarbeitet. Ja, also ich glaube, das ist auch echt ein Geben und Nehmen. Wobei, weißt du, was mir gerade noch einfällt? Wenn ich mal zurückdenke, wenn ich mal zurückdenke an die, ja, eben 20 Jahre dieses Jahr, hat sich die Kundenstruktur jetzt rein von den Zahlen oder vom Alltag gar nicht so viel verändert, finde ich.
Was meinst du? Ich bin älter geworden, meine Kunden nicht, oder wie?
Nee, aber ich meine jetzt diese Art Kundengruppe, die hatten wir eigentlich auch am Anfang.
Nee. Tut mir leid, dass ihr jetzt Petra korrigieren
muss. Wenn du an die ersten
muss.
Aufträge denkst?
Nein.
Alter? Na gut, da waren wir auch noch jünger, davon
da
abgesehen.
Da waren wir natürlich signifikant jünger.
Da waren auch die, ja, aber du warst schon um die 30, doch, locker ab 30, die Auftraggeber.
Ja, aber wir nicht. Also ich meine, wir waren sozusagen jünger, heute sind wir ja älter als unsere Auftraggeber.
Ja, ja, das schon. Nur, ich meine, unsere Kunden waren schon ähnlich von der Struktur.
Auch das nicht ganz. Wir hatten natürlich Kunden, die genau dieser Struktur entsprachen. Wir hatten aber auch Kunden, ich will die jetzt nicht namentlich nennen, große Konzerne, mit denen wir ja gearbeitet haben, wo die Ansprechpartner zu uns passten, aber sobald der Ansprechpartner nicht mehr da war oder was auch immer.
Absolut.
Und damit ist es nicht mehr mein idealer Kunde heutzutage, wenn der Inhaber, der muss schon sterben oder seine Firma verkaufen, dass der da nicht mehr ist. In einem Manager-strukturierten Unternehmen, wo Manager, bezahlte Manager arbeiten, kannst du die Uhr danach stellen, dass in kürzester Zeit da wieder ein anderer sitzen wird. In 3, 4, 5 Jahren ist da wieder ein neuer. Und das ist eine andere Art von Arbeit. Ich habe die ja früher ganz oft gemacht. Ich habe da auch nichts dagegen. Aber ehrlich gesagt, wo stiften wir den größten Nutzen? Also alles, worüber wir in den letzten Jahren bei Guerilla FM gesprochen haben, geht es immer um die gleiche Sache. Wo passt du perfekt hin? Wo hat der Kunde Nutzen von dir und so weiter? Du hast keinen Nutzen von dem, wenn du selber da nicht richtig passt. Mit wem magst du gerne zusammen sein? Wer liegt dir? Der eine mag vielleicht gerne mit Leuten arbeiten, die handwerkliche Dinge machen. Ja? der Nächste sagt, ich mag gerne mit Leuten arbeiten, die Vertrieb machen, die liegen mir. Ein anderer sagt, ich mag gerne Leute, die
Wissenschaft,
Engineering oder so, ja, die im Engineering-Umfeld tätig sind, intern. Genau. Ein anderer sagt, ja, also deswegen glaube ich, dass so verschieden, wie wir selber sind als Menschen, so gibt es eben auch Leute, mit denen wir besser können oder vielleicht weniger gut können, ja. Und das ist genau die Frage, wer ist das? Wer ist das für mich? Und die Aufgabe ist wirklich, sich hinzusetzen und den mal zu beschreiben und sagen, meine 5 liebsten Kunden, gibt es da Deckungs? So bin ich da mal auf die Idee gekommen, zu sagen, meine 5 besten Kunden, also die Ansprechpartner, bevor man über die Firma nachdenkt, welche sind denn das? Und über die, deren Merkmale ist mir klar geworden, wie alt sind die? Habe ich ältere? Und dann habe ich gesagt, nee. Ich kann das ja zum Beispiel erklären, woran das liegt. Ich glaube, dass das auch völlig normal ist. Wenn du sehr jung bist, also zum Beispiel, als ich jetzt Anfang in meiner eigenen Managementkarriere, da war ich 28, weil ich meinen ersten großen Managerjob hatte. Mit 27, 28 bist du gar nicht auf die Idee gekommen, dass es überhaupt so ein Universum von Beratern und Leuten gibt, die dich da unterstützen können. Mal ganz davon ab, dass du natürlich dir auch einbildest, dass du ja super schlau bist und auch alleine kannst, ja. Dann irgendwann im Laufe der Jahrzehnte, wenn die Leute dann den Job ein bisschen länger machen, stellen sie fest, an der einen oder anderen Stelle weiß ich vielleicht auch nicht, wie das geht oder habe gemerkt, dass ich das alleine nicht hinkriege. Und dann bist du offener oder dann sagt dir einer, hast du schon mal mit jemandem gesprochen, der hat Macht oder ich kenne da einen, unterhalte dich mal mit dem. Dann bist du offener dafür. In der Periode hast du aber trotzdem ja Ziele, wo du hin willst. Ja? Und meine Erfahrung ist, wenn jetzt jemand sich sozusagen dem mehr oder weniger offiziellen Rentenalter, will das nicht pauschalisieren, weil nicht alle so sind. Ich kenne auch Leute, die 60 sind und die Vollgas geben und ich kenne welche, die mit 40 schon aufgehört haben. Aber wenn normalerweise ist es so, dass die meisten mit Anfang, Mitte 60 nicht mehr die Planung haben für die nächsten Jahre auf Wachstumskurs. Die denken vielleicht über Nachfolgeregelungen nach oder so, ja, oder so. Aber für die meisten ist da, weiß nicht warum, aber die wir, also ich so kennengelernt habe, sind dann meistens nicht die, sagen, komm, ich engagiere dich jetzt, mach da mal was, sondern das ist eigentlich auch durch, auf eine andere Art, ne? Vorne ist noch nicht notwendig und hinten ist durch und diesen Mittelbau, da liegen zumindest für das, was wir an Beratungsteilen machen, da oft auch der Fokus, ja. Und klar, wir sind ja auch 20 Jahre älter geworden, aber die hatten die Kunden, diese Art Kunden, auch schon vorher.
Na, zum Teil wenigstens.
Zum Teil. Und zum Teil hatten wir andere natürlich auch.
Und es hat sich halt als die Gruppe, die Ideale herauskristallisiert, ne? Auch über die Jahre.
Dass die, ich glaube auch. Aber die Frage, wenn du das umdrehst und sagst, fange ich doch gleich an, warum gucke ich nicht ganz aktiv, wo sind die eigentlich oder welche Interessen haben die oder was?
Oder auch,
welche Themen? Meine,
welche hätte ich denn gern?
Welche hätte
macht
ich
ja auch noch was. Also man strahlt das ja auch aus oder man zieht die ja auch eher an, dann, wenn man selber die gerne hätte. Ja, wirkt ja auch.
Ja, und dass du klar wirst, aber wenn du jetzt eine Akquiseliste machst und sagst, ich würde angenommen, ich würde jetzt aktiv akquirieren wollen, dann ist das Erste, was die meisten machen, die schreiben jetzt ganz tolle Namen auf. Ja, schreiben jetzt auf, keine Ahnung, Bayer als Pharmakonzern und dann will ich Coca-Cola gewinnen und dann die Telekom und so. Und nichts dagegen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Sind ja alles tolle Firmen, ja. Aber, oder Mercedes-Benz oder Audi oder Volkswagen oder ich weiß nicht was. Und das ist auch richtig, wenn das deine Klientel ist und die möchtest du haben. Dann, aber wenn wir jetzt auf uns gucken, können wir sagen, wir haben festgestellt, dass wir kompatibler sind in den meisten Fällen mit Gesellschafter, mit inhabergeführten Mittelständlern, die eine gewisse Größe haben, wo sie schon Probleme haben, die sie selber diskutieren möchten und mit Unternehmen in der Unternehmensgröße hineinwachsen, wo sie Managementerfahrung meistens nicht mehr aus den eigenen Reihen ranziehen können ohne Unterstützung. Ja, so dass da plötzlich Fragen auftauchen, die sie früher nie hatten. Brauche ich jetzt einen Personalberater, um Leute einzustellen? Wie soll meine Struktur aussehen? Was mache ich denn jetzt im Ausland? Ja, also plötzlich stellen die fest, dass sie Themen lösen müssen, die sie in den ersten Jahren oder Jahrzehnten ihres Unternehmertums möglicherweise nicht hatten. Und dann ist eben die Bereitschaft größer, ich glaube, ich rede mal mit jemandem, der mir empfohlen wird. Ja. Und die liegen uns und wir liegen denen. So. Und ein anderer hat vielleicht die großen Konzerne. Wenn ich aber jetzt eine Liste mache und von vornherein ohne diesen Filter, ohne drüber nachzudenken, die großen Unternehmen hinschreibe, dann hole ich mir eine Menge Aufträge. Ist ja logisch, da wo ich hingehe, hole ich auch einen Auftrag, ja, irgendwann. Dann hole ich mir eine Menge Aufträge bei großen Unternehmen. Um dann festzustellen, irgendwann vielleicht. Vielleicht liegen die mir gar nicht.
Gar nicht,
ja?
So.
Oder weiß nicht, bin oder die haben nicht den gleichen Nutzen von meiner Arbeit wie eben vergleichbar ein anderer Kunde aus einer anderen Größe.
Oder vielleicht auch bei denen bekomme ich gar nicht das Geld, was ich eigentlich brauche.
Ja, vielleicht kriegst du auch Geld nicht. Oder. Also meine, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, die zu klassifizieren, und jeder muss ja für sich seine finden.
Genau.
Und die Übung, die idealerweise man am Anfang macht und nicht so wie wir nach ein paar Jahren oder Jahrzehnt, nach dem ersten Jahrzehnt oder noch später, ist zu sagen, mit wem will ich arbeiten? Welche Kriterien zeichnen den aus?
Mhm.
Mit wem umgebe ich mich gerne? Wo habe ich einen Zugang? Wer versteht mich? Wen verstehe ich? Wer fühlt sich gewertschätzt?
Durch meine Arbeit.
Durch meine Arbeit. Manchmal ist es so, dass du sagst, du kannst gar nicht glauben, dass sie dir dafür Geld zahlen, was du da machst. Also wenn es meine Kunden hören, möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass ich mich freue, dass sie mir Geld zahlen, weil sonst könnte ich hier nicht sitzen und die Arbeit machen. Aber es geht so ein bisschen drum, dass du es nicht als Arbeit empfindest,
genau,
im klassischen Sinne.
Also wenn deine Arbeit nicht Arbeit ist, sondern wirklich Leben und Berufung. Das, im Idealfall ist es ja auch
so. Ja, und das passt dann sozusagen zusammen. Aber das hat auch mit den Menschen zu tun, ja?
Absolut, absolut.
So, oder wenn du jetzt zum Beispiel, hast du gerade gesagt, wenn es um Geld geht, die Frage, wie viel Geld muss ich bekommen. Und es ist auch logisch, dass ich einen Gründer bei einem Stundensatz von meinetwegen 150 Euro die Stunde, dass der viel mehr Schwierigkeiten hat, die zu bezahlen, als ein Unternehmen, was mehrere Millionen Umsatz macht und wo der Inhaber sagt, ich brauche ein paar Stunden Unterstützung. In dieser Bandbreite geht es auch darum zu sagen, wo passe ich denn hin und wo ist das, was notwendig ist, auch für mich irgendwo passend, ne? Auf beiden Seiten passend oder eben nicht so problematisch. Also das worum es geht. Also für die Hörer.
Die Aufgabe der Woche ist, schreibt euch auf.
Für jedes Produktsegment, was sich unterscheidet von einem anderen, so wie wir am Trainingsbereich, wir haben den Coachingbereich, wir haben die Beratung, Unternehmensberatung, der Marketingberatung, welche Art von idealem Kunden ich gerne hätte.
Ihr gerne hättet.
Wie der aussieht, die sozusagen, und wie jetzt ganz
wie
konkret.
Groß, wie viele Mitarbeiter, wie alt, wie ist der von der Art, wie ist das Arbeiten mit ihm?
Petra vermischt gerade zwei Sachen. Auf der einen Seite, wie ist die Unternehmensstruktur? Das ist ein Kriterium-Katalog. Und der zweite ist aber, wie ist der Mensch, mit dem ich arbeite? Weil nur der Mensch beauftragt einen und nicht die Firma. Und dieses Wissen, darum geht's. Also diese zwei Aspekte sich anzugucken.
Genau.
Das soll es gewesen sein für heute.
Dass ihr gute, hilfreiche Antworten findet.
Wir machen in der
nächsten
Folge einen ganz kleinen Ausblick. Wir sind ja noch bei Fundament. Die nächste Frage, die wir dann beantworten wollen in der Folge zu dem Thema ausgebucht, ist die, warum kaufen Kunden?
Also nicht unbedingt überhaupt, sondern bei euch, ne?
Naja, warum kaufen die bei uns? Und vielleicht auch ein bisschen, warum überhaupt und warum dann bei uns? Also bei jedem Einzelnen, der die Sendung jetzt hört. Das soll es gewesen sein. Petra, in diesem Sinne, vielen Dank.
Na, auch so. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Empfiehlt uns gerne weiter, wir freuen uns.
Auch auf positive Reviews auf iTunes.
Genau.
Und in diesem Sinne, danke fürs Hiersein, Petra. Danke fürs Hören, liebe Hörer.
Schöne Woche.
Und wie jede Woche, nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.